Aloha Input, ich freue mich sehr, mit euch verbunden zu sein über das World Wide Web. Und ich sehe euch auch in einem, ist eine Wohnung, ne, mit einem Setzkasten im Hintergrund und ihr habt alle ziemlich professionell ein eigenes Mikrofon, aber das hat man ja heutzutage, womit ihr die Aufzeichnung macht. Ihr seid zu dritt und am 14. Mai kommt ein neues Album von euch raus. Vielleicht könnt ihr erstmal ja, euch selber vorstellen und erzählen, was ihr in der Band so tut.
Ich bin der Gecko Aloha Input. Man kann gar nicht so wirklich sagen, wer in der Band was tut, weil wir alle so ein bisschen alles machen, außer dass der Flo am meisten singt. Genau deswegen mache ich auch viel elektronische Instrumente und Schlagzeug und akustische Instrumente.
Ich bin der Markus von Aloha Input. Genau wie der Giko schon gesagt hat, es ist ein bisschen schwierig, genau einzuteilen, weil ich mache auch Beats, Schlagzeug, Gitarren, Synthesizer, singe auch manchmal.
Ja, ich bin der Flo von Aloha Input und ich mache auch ein bisschen Singen und Bass spielen und beschäftige mich viel mit den Texten. Und genau, wir sind auch immer sehr gut darin, dass das, was die eine Person macht, von der anderen Person wieder sozusagen weiter verarbeitet wird. Das ist so ein bisschen die Bewegung, die es meistens nimmt. Also es gibt nicht so schon in den Grundanlagen so klassische Positionen, vielleicht ein bisschen, aber eigentlich machen alle so ein bisschen alles und verwursten und remixen sich die ganze Zeit gegenseitig.
Als erstes würde ich gerne mal kurz über das Cover reden. Das ist ein Gemälde. Von wem ist das?
Von einem Künstler, der in München wohnt, der ist Daniel Schüssler.
Ist der irgendwie bekannt oder ist es jetzt einfach nur ein Kollege von euch?
Ich bin auf den gestoßen, weil ich das Internet durchsucht habe nach dem Begriff Discordianismus, was so eine ziemlich absurde neuzeitliche philosophische Strömung ist. Und dann bin ich auf ihn gekommen, weil er sich auch Discordianism nennt und kannte ihn nicht und habe die Bilder gesehen, die er alle so in der Zeit zwischen 2005 und 2011 gemalt hat, glaube ich. Und das ist so ein, ich würde es mal nennen, magischer Antirealismus. Und wir haben uns dann so ein bisschen die Sachen angeschaut und waren uns sehr schnell einig, dass das total gut zu der Art und Weise passt, wie wir musikalisch diese Platte sehen irgendwie. Dass es ein ganz großes Sammelsurium ist aus ganz kleinen Einzelteilen, aus verschiedenen Dekaden, Musikströmungen, Denkarten, Musikanwendungsbereichen und die alle miteinander so zu so einem riesigen, sanften Mosaik zusammen kombiniert sind.
Magischer Antirealismus. Ich fand es eigentlich super realistisch, das Bild. Also sehr, sehr fast fotografisch. Also es ist ja ein blaues Haus in einer ja, etwas wüsten, dschungelartigen Pampa-Landschaft. Und das Einzige, was magisch ist, ist vielleicht diese Schildkröte, die da so rumfliegt.
Ja, und es sind ja so lichtstimmungsmäßig, ist das ja so ein Bruch, denke ich, so ein perspektivischer Bruch, also von der ersten Ebene links unten zu der Sache dahinter, dann im Fenster ist das Universum, es schlägt ein rosa Blitz in den Schornstein ein. Das meine ich, glaube ich, mit Antirealismus, dass die Dinge geschehen, die nicht jetzt ganz alltäglich sind oder sowas. Aber ich bin auch kein Kunsthistoriker, das ist ein Begriff, den habe ich mir selbst ausgedacht. Ich fand das irgendwie, fand ich lustig.
Ah, okay. Ich dachte, es sei so ein feststehender Begriff. Ich bin nämlich auch keine Kunsthistorikerin, muss ich gestehen. Ertappt. Okay, Cover geklärt. Finde ich aber immer ganz interessant. Also, ja, ist ja immer so ein bisschen im Hintergrund des Cover. Also, eigentlich steht ja die Musik im Vordergrund, aber trotzdem ist es einfach auch was Visuelles, womit ihr euch und eure Musik repräsentiert sehen wollt. Deswegen wollte ich das jetzt auch wissen. Ja, das Album selbst, Devil's Diamond Memory Collection, wird als Konzeptalbum beschrieben. Ich nehme an, ihr wollt es auch so beschrieben haben. Stichwort gefühlte Ewigkeit. Also es geht ganz viel um Zeit, es geht um das Ende der Welt quasi, das Ende der Menschheit, das Ende von uns möglicherweise. Erstmal, wie seid ihr auf diese Idee, auf dieses Konzept, dieses Konstrukt gestoßen?
Ich glaube, begonnen hat das damals so auf den Tourneen, auf denen wir zum zweiten Album waren, dass wir oft einfach lange Strecken im Auto saßen uns wir vielleicht auch keine Musik mehr hören wollten und einfach wirklich viel geredet haben. Wir haben viel politisiert und diskutiert und irgendwie sind wir dann auch auf so ein bisschen abstruse Gedanken gekommen oder auch an Fragen, die wir uns gegenseitig gestellt haben. Was würdest du machen, wenn? Und ein dieser Punkte war halt dann auch, dass man irgendwie drüber gesprochen hat oder sich Gedanken drüber gemacht hat, hey, was würdest du eigentlich machen, wenn dir bewusst wäre, dass du der letzte Mensch auf der Welt bist, der noch lebt? Und wie würdest du mit der Situation tatsächlich realistisch umgehen? Also was natürlich sehr vage ist, weil man weiß es natürlich nicht, aber nur aus dem Hier und Jetzt heraus. Und ich glaube, daraus hat sich so ein Gedankenstrang entwickelt, der immer weitergeführt hat und wo man einfach philosophiert hat, diskutiert und ja, es war irgendwie ein bisschen never ending und auch sehr interessant und das hat sich dann, glaube ich, auch irgendwie auf die Musik bezogen, aber da musste Flo dann auch mehr erzählen.
Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall der Ausgangspunkt und dann war halt im Zuge der ersten beiden Alben, beziehungsweise das erste Album ist sehr schnell entstanden, das zweite Album ist dann sehr schnell darauf entstanden und dann, als wir das zweite Album dann so gespielt haben, haben wir gemerkt, dass wir uns eigentlich nach so einem dichteren, tieferen Netz an so musikalischen Ideen sehnen und auch ein bisschen uns nicht mehr so das interessiert, dass es so zeitgenössisch ist oder so zeitgeistig, sondern dass wir irgendwie irgendwas machen wollten, was man auf viele Arten verstehen kann und wo man sich mehr damit beschäftigen kann. Eine Platte, die einfach nicht nur so aus so Songs entsteht, das ist auch so ein Schluss, den wir so aus dieser ganzen Streaming-Sache gezogen haben. Also wir streamen natürlich auch Musik, aber dadurch gerät halt immer so ein bisschen dieser konzeptionelle Rahmen irgendwie, der gerät immer mehr in Vergessenheit eigentlich, dass ein Album irgendwie auch so eine Kunstform sein kann. Und so ist dann irgendwie immer mehr die Sehnsucht danach entstanden über die Jahre, dass wir das so thematisch so zu so einem kleinen Universum, zu so einer kleinen Insel machen, die sich dauernd auf sich selbst bezieht und ganz stark zusammenhängt. Und ja, die Themen, das waren einfach Themen, die uns, ich meine, weiß nicht, auch als so Leute, die sich halt sehr viel im Internet bewegen und sehr viel das Internet nutzen für alle möglichen Sachen, ist halt alles, was mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat und auch Weiterentwicklung, die uns als Musiker immer sehr interessiert. Wie gehen manche Menschen mit verschiedenen Sachen um oder wie geht man mit Text um, wie geht man mit Film um, wie geht man in der Kombination damit um? Dann machen wir auch Filmmusik und Theatermusik und da sind auch diese Themen immer sehr präsent. Wo geht die Entwicklung hin? Gibt es eine Entwicklung? Ist es so ein unendlicher Eklektizismus? Was ist eigentlich menschlich? Dann diese ganzen wichtigen Debatten unserer Zeit, Feminismus, Antirassismus und diese ganzen Dystopien und Utopien, die einem die ganze Zeit so um die Ohren fliegen. Und das haben wir dann irgendwann versucht, einfach zusammenzufügen zu so einem stimmigen Narrativ, das irgendwie auch sehr verblümt und verwolkt eigentlich, weil es nicht um so ganz konkrete Dinge geht, sondern eher um so eine Atmosphäre, die dann bestimmte Bildwelten oder so Gedanken einfach so über die Musik vor das geistige Auge der HörerInnen befördert.
Was waren dann so eure Quellen der Erkenntnis? Also habt ihr das nur introspektiv versucht zu beantworten? Habt ihr euer Umfeld befragt? Also wie war da die Recherche, um überhaupt an diese ganzen Ideen überhaupt mal dran zu kommen und die ganze Gedankenwelt, die es dazu ja wahrscheinlich gibt, zu den Themen?
Ja, es gibt ja viele Autorinnen, Autoren, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und es gibt sowas, Gott sei Dank, wie TED.com. Wo man sich sehr, sehr viele sehr interessante Kurzbeiträge zu komplexen Themen anhören kann. Also ich glaube, das Hauptrecherchemittel war wahrscheinlich unendlich viele TED-Talks und dann halt viele, ich weiß nicht, also wenn es jetzt um Namen geht, natürlich ist Donna Haraway ein wichtiger Einfluss mit diesem Kinship-Konzept, mit diesen Camus-Essays. Und dann auch, ich bin Politikwissenschaftler, also so dieses Konzept des Posthumanismus von Rosie Bradotti finde ich mega spannend. Dann ein sehr gutes Buch. In der Zusammenfassung finde ich es auch dieses Digitale Humanismus von Julia Nieder-Rümelin und Nathalie Weidenfeld. Dann gibt es diese Janina Loh, die am Philosophielehrstuhl in Wien, glaube ich, mittlerweile Professorin ist, die sehr viel Forschungsarbeit oder so philosophische Forschungsarbeit betreibt, so zum Thema Transhumanismus, Posthumanismus. Dann gibt es natürlich diese ganzen klassischen wirtschaftlich oder mechanistisch orientierten Transhumanisten wie Elon Musk oder so, dann in der Software-Version Nick Bostrom, US-Speaker wie Sam Harris oder sowas, die sich auch sehr viel mit diesem Thema beschäftigen, so künstliche Intelligenz, künstliche generelle Intelligenz, wird es eine Superintelligenz geben, wird die uns bedrohen, in welchen Zeiträumen denken wir dann, da gibt es so, Ray Kurzweil hat auch unendlich viel, also der, einer der bekanntesten amerikanischen Erfinder, der auch den Scanner zum Beispiel erfunden hat und mittlerweile Entwicklungschef bei Google ist, der hat sehr, sehr viele, sehr spannende so Talks einfach, wo er so ein bisschen was er sich vor Harvard-Studenten so aus dem Nähkästchen plaudert, was er so glaubt, ab wann Zeitreisen möglich ist und ab wann man die DNA live editieren kann. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Feld und es ist aber so ein bisschen komplex im Zugang und deswegen beschäftigen sich viele Menschen nicht damit. Aber ich glaube, das ist so entwicklungsmäßig, ist das, wird das der ultimative Boost sein. Also so, ich glaube, das ist so auch, glaube ich, in den negativen Auswirkungen übersteigt nochmal die Gefahren der Atomenergie. Oder so der Nutzung der Atomenergie. Und im Moment, die Atomenergie wurde halt von Militärs erschlossen. Das Thema künstliche Intelligenz, Biomechanismus oder Biotechnologie wird gerade von meistens weißen Männern, die Geld verdienen wollen, erschlossen. Ich glaube, es wird auch hässliche Seiten dann sehr bald zutage fördern. Oder vor ein paar Tagen hat man ja auch, konnte man in allen Zeitungen lesen, dass irgend so das chinesische Forschungsinstitut mittlerweile so in so einer Kreuzung von Schimpansen und Menschen, also so Organe sozusagen auf diese Weise wachsen lässt, um die dann irgendwann da halt rauszunehmen aus diesen Organismen und dann Menschen zu implantieren. Ich glaube, das ist ein Feld, das sehr komplex ist, sehr wichtig wird, aber ganz viel im Schatten sozusagen läuft. Und das ist schon auch so ein bisschen unsere Motivation, dass man mit diesen Themen irgendwie beginnt, sich zu beschäftigen. Aber halt nicht nur, also dass es da eben auch um so ein, der Versuch ist, da so die Fantasie anzuregen oder sowas. Mir geht es jetzt nicht darum, damit Angst zu machen oder das haben wir weitestgehend vermieden, dass man jetzt so Horrorvisionen oder so nur so Dystopien malt. Ich glaube, es geht auch ganz viel darum, genau, ob Fantasie im Endeffekt die perfekte Utopie für die Menschheit ist. Oder es gibt immer wieder so Verweise darauf und genau, das habe ich mega viel erzählt, aber nur so, das ist so irgendwie der Kontext der kontextuelle Unterbau oder so.
Ja, also das heißt, ihr habt euch da schon eher seriös, wissenschaftlich, philosophisch damit beschäftigt, also sozusagen die ExpertInnen befragt, weil man hätte ja auch sagen können, ich frage jetzt im Freundeskreis oder wir aus einer Rotweinlaune heraus philosophieren wir jetzt mal ein bisschen daher und überlegen uns, wie könnte es mal sein oder was wird noch alles passieren oder eben wie wäre es, wenn ich der letzte Mensch auf der Erde wäre. Und da kommen ja ganz oft dann auch so, ja, oder auch in Literatur und Film hatte man das ja schon immer, ne? Also man hat sich ja schon immer Gedanken gemacht über die Zukunft, Science Fiction. Und da kommen ja dann manchmal im Nachhinein gesehen ein bisschen peinliche Sachen raus. Also wenn wir uns jetzt die Science Fiction Filme aus den 60er, 70ern angucken, was die eine Vorstellung von der Gegenwart hatten, ist ja dann, naja, nicht ganz so eingetreten oder war vielleicht dann auch nicht ganz so ernst gemeint oder nur eine Fantasie. Aber bei euch geht es ja wirklich auch jetzt ganz konkret um realistische Szenarien. Und natürlich dann auch mit den möglichen negativen Folgen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ich glaube nicht so sehr in der Musik. Das ist, wie gesagt, das ist so ein bisschen, also das wären jetzt alles Namen gewesen, die wir da reinschreiben hätten können in den Pressetext, aber das wollten wir nicht. Das war nur, weil du eben nachgefragt hast. Das wirkte gerade so, als ob das auch ein Thema ist, das dich interessiert. Und genau, also ich glaube, es ging uns eben darum, dass es nicht so ein universitärer Zugang ist, sage ich mal, oder so ein rein so ein argumentativer Zugang, der dann dazu genutzt wird, dass man erklärt, dass irgendwelche Entwicklungen schlecht sind, sondern uns geht es eher darum, dass wir halt so eine Art Szenario erschaffen, so ein fiktiver Zeitpunkt in der Zukunft, der sozusagen auf die Welt heute blickt und so ein bisschen, als hätte so eine KI-Kompositionssoftware als wäre die so ein paar Mal durch so Plattenläden gefahren mit ihrem Scanner und hätte gesagt, okay, das ist jetzt alles so ungefähr so zusammen kombiniert, das könnte der Durchschnitt der Indie-Pop-Musik der damaligen Zeit sein, in ungefähr in diesen Breitengraden. Genau, darum ging es uns irgendwie auch, dass man sowas, so ein stimmiges Mosaik erstellt, das irgendwie alle Musik und Erzählformen so miteinander kombiniert, die irgendwie sich auch immer schon mit diesem Thema, was ist die Welt, wohin gehen wir, was wird passieren, was ist der Mensch, das Menschliche und so, die sich damit zu beschäftigen, also diese ganzen Ausfransungen von verschiedenen Musikdekaden und Musikgenres, die so miteinander zu verknüpfen, zu so einem schillernden Etwas, das eigentlich dazu da ist, dass man sich so emotional so reinbegibt und dann so davon inspirieren lässt auf irgendeine Art und Weise. Mhm.
Ja, das ist mir auch total aufgefallen musikalisch, dass es wirklich so eine Zeitreise war und also eine sehr schöne, eine sehr angenehme Zeitreise für mich. Ich musste viel an Stereolab zum Beispiel denken, die ja auch, also eine Band aus den 90ern, die aber in den 90ern schon klang wie eine Band aus den 60ern oder 70ern, ne? Also so retro, retro, doppelt retro, aber macht jetzt total Sinn, wie du es beschreibst. Ich hätte eher gedacht, dass ihr versucht, noch mal mehr musikalisch zu erden, also zu der Thematik und ja auch die elektronischen Einflüsse, die ja da sind, dann doch noch mal die erdige Gitarre reinzubringen und auch eine Flöte spielt eine wichtige Rolle. Also es ist ja auch irgendwie aus Holz sogar, ne? Also erdiger geht es ja nicht oder natürlicher. Also dass das dann auch der Plan war, diese Dichotomie ein bisschen abzubilden aus Zukunft und Vergangenheit.
Ja, klar, auf alle Fälle. So, aber es war generell der Plan, einfach eben so nicht so was Zeitgeistiges zu machen. Also irgendwas zu machen, was, wir haben sehr viel darüber nachgedacht, was ist eigentlich so, was gefällt uns an zeitlosen Aufnahmen, was ist zeitlose Musik? Also natürlich nur in diesem Rahmen der Popmusikgeschichte jetzt der letzten 60, 70 Jahre. Aber es ging sehr oft darum, einfach nicht die Klischee-Lösung zu wählen und nicht jetzt darauf zu schauen, dass es am meisten schiebt oder dass es so klingt, als würde es morgen auf der Weiß veröffentlicht oder also nicht jetzt, was weiß ich, den letzten NME-Sampler durchgeskippt und geschaut, ob man da irgendwas rausnehmen kann, sondern wir haben alle so unsere musikalischen Vorliebe-Genres, die sich meistens so außerhalb von diesem klassischen Mainstream-Denke bewegen und das war uns einfach voll das Anliegen, dass man irgendwas macht, was so vielleicht jetzt nicht so gleich so voll auffällt und wo man sofort sagt so, ah ja, das klingt wie und so, sondern dass es halt irgendwas ist, was wächst, was für uns auch total viel gewachsen ist. War voll oft so, dass wir dann irgendwas gemacht haben und dann haben wir hinterher so 3 Jahre später gecheckt, ah ja genau, das ist der Song, den wir eigentlich machen wollten. Also alle Songs müssen sich irgendwie mehr an dem Song ausrichten, beispielsweise, oder dass wir ganz oft Wege dann nicht genommen haben, in denen es darum ging, dass man sagt, ja okay, lass einfach jetzt hier noch einen Teil rausschmeißen und dann ist es 3:10 und dann funktioniert es gut im Radio oder keine Ahnung, lass mal das verwenden, weil das verwenden jetzt alle oder sowas. Das ging eben immer genau nicht darum, dass man so, so einfache, direkte Wege nimmt, sondern eigentlich vor allem Umwege.
Das heißt, man hätte das Album auch vor 30 Jahren schon genauso schreiben können. Oder das war der Plan auch, Zeitlosigkeit.
Frank Zappa hätte das bestimmt vor 30 Jahren ungefähr so schreiben können, wenn er gewollt hätte. Das wäre ihm wahrscheinlich zu einfach gewesen. Aber theoretisch ja. Also so, ich glaube, das ist voll schön. Also ich meine, das ist natürlich in Realität nicht natürlich. Und darum ging es uns auch gar nicht. Aber uns ging es halt sehr stark darum, dass wir nicht wieder in 2 Jahren die Platte hören und dann sagen, ja stimmt, so haben damals die Gitarren geklungen und da dachten wir, also da haben wir uns gegenseitig sehr oft sehr stark gechallenged auch und gesagt so, nee, das hat man schon so oft gehört oder das klingt so und das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Wir wollten einfach irgendwie auch eine Platte machen, die uns selbst sehr gut gefällt und die man sich vielleicht in 20 Jahren anhört und sich dann so denkt, ah ja, wow, stimmt, so hat sich das damals angefühlt, wenn man über diese Themen nachgedacht hat.
Okay, ich würde gern so in der zweiten Hälfte oder gegen Ende vielleicht auf ein paar Songs zu sprechen zu kommen. Das wird nicht ganz einfach, weil tatsächlich sind eure Lyrics ja doch sehr assoziativ gehalten mit Absicht. Anders wäre es wahrscheinlich auch irgendwie seltsam, wenn ihr da jetzt auf so einer wissenschaftlich-philosophischen Ebene 1:1 irgendwas singt. Habe mich auch jetzt so ein bisschen am Begleittext zum Album orientiert, oder da hatte ich zumindest so ein paar Ideen rausbekommen, ein paar Inputs bekommen. Desert Something geht es ja auch um, also um so eine Fiktion von dem Gehirn in der Cloud. Also es ist jetzt sehr schwer, sich vorzustellen. Also dass so die Cloud, das World Wide Web, dass das wie so ein Mega-Hirn quasi ist, wo sich alles drin vereinigt und versammelt. Und das ist ja eh schon lange so eine philosophische Frage, so eine erkenntnistheoretische Frage. Ne? Gibt es mich überhaupt? Also woher weiß ich, dass es mich gibt? Klar, ich nehme alles wahr und meine Umwelt, aber ist es jetzt nur was rein Subjektives oder ist es auch was Objektives oder bin ich nicht in Wirklichkeit tatsächlich eben so ein Gehirn in der Cloud? Ja, also ich weiß nicht, waren das so Gedanken auch für euch bei diesem Song und was habt ihr da für Ideen dazu?
Also es gibt lustigerweise von Nick Bostrom gibt es diesen Essay, in der zeigt, dass es philosophisch gesehen leichter ist zu beweisen, dass wir in einer Simulation leben, als dass wir nicht in einer Simulation leben. Ich glaube, unser Denken basiert auf bestimmten Grundsätzen und diese Grundsätze, die können sich verselbstständigen in bestimmten Arten und Weisen, wie wir über Themen nachdenken beispielsweise. Das sind natürlich genau diese Graubereiche, finde ich, von denen es Spaß macht, die erzählt zu bekommen oder bei denen es auch Spaß macht, die zu erzählen, weil man natürlich da sich in einem Terrain bewegt, wo nicht schon alles irgendwie 50 Mal gesagt wurde beispielsweise auch. Und bei Desert Something geht es auch sehr stark darum, dass man im Endeffekt, das ist nochmal ein sehr interessanter Quantensprung in der sozusagen in der Speicherwissenschaft wird, wenn eben nicht mehr nur auf Metalle gespeichert wird, sondern auch auf organische Materialien. Und das ist scheinbar möglich. Also ich kann nicht sagen, wie, aber es gibt so ein Essay von so einem Typen aus Stanford, der eben sagt, so auf diese und diese Art und Weise könnte man auf Wasser speichern. Also könnte man Daten speichern in Wasser. Und ich fand es einfach ein sehr schönes Bild, dass man sozusagen dann, wenn man jetzt gleichzeitig noch sich überlegt, dass man so die Persönlichkeit in so eine Art Cloud hochlädt oder dass man die Persönlichkeit ausliest und dann speichert man das auf Wasser und dann speichern das viele Menschen auf Wasser, dann sind die gemeinsam in so einem Ozean und dann sind so ganz viele Persönlichkeiten schwimmen in so einem Ozean, Wasserspeicher. Das fand ich irgendwie voll das schöne Bild und damit beschäftigt sich dieser Text eigentlich auf eine sehr rudimentäre und reduzierte Form. Genau. Und musikalisch ist dann ist der erste Song, der ist in Mexiko entstanden. Man spürt es so ein bisschen, finde ich. Das ist was Psychedelisches, Treibendes.
Der Albumtitel ist ja Devil's Diamond Memory Collection. Weiß nicht, wie man das frei übersetzen würde. Also ja, die diamantene Erinnerung, also die Sammlung der diamantenen Erinnerung des Teufels. Ich fragte mich, also ist auch alles back, it's all backed up. Also da gibt es so ein Backup nochmal, so eine Datensicherung, ganz wichtig. Und ich fragte mich, ob ihr die Menschheit so als Edelstein des Teufels, aber immerhin des Teufels seht. Und durch das Edelsteinsein das Beste, aber dadurch, dass es vom Teufel ist, in dem Sinne ist es ja dann auch das Schlimmste. Also nicht so die Krone der Schöpfung, sondern irgendwie dann auch so der Albtraum der Schöpfung. Das ist nicht das Schlimmste, was er sich überhaupt ausdenken konnte quasi.
Ja, das ist eine sehr schöne Interpretation. Also die nehmen wir gerne als Erweiterung mit. Also über dieses Diamond, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es diese Worte wurden, aber es ging schon sehr stark darum, dass man sich überlegt, was bleibt eigentlich von den Menschen übrig? Auf welche Weise bleibt es eigentlich übrig? Und wenn jetzt so eine nächste Spezies auf den Zustand des Planeten heute schaut, ich weiß nicht, ob die dann sagen, ah, das war aber damals die Krone der Schöpfung. Und dann ist ja diese Erzählung Gott, Teufel, das ist ja auch so eine menschliche Erzählung. Und genau, dann ist halt die Frage, wie ordnet man das ein oder wie geht man mit Fortschritt um? Es ist ja auch so ein Klassiker in der Menschheitsgeschichte, dass Fortschritt immer mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. Also so Teufelswerk war ja immer schon. Autos waren Teufelswerk und das Internet und Computer und jetzt sind es halt Drohnen und alle anderen Sachen. Aber diese Entwicklung geht einfach unaufhaltsam weiter. Und eventuell sind wir ja nur so Zwischenstationen. Vielleicht sind wir nur so, vielleicht gibt es einfach irgendeine ganz andere Sache, die eigentlich läuft und wir haben sie noch nicht verstanden und führen halt diese Entwicklung an einen bestimmten Punkt und dann wird uns halt an irgendeinem Punkt mitgeteilt, okay, es gibt diesen. Es gibt so einen Comic, in der dann am Ende klont sich eine Person und diese Person ist dann total happy und dann sieht die sich und dann checkt die irgendwann, dass sie selbst runterfährt und unten werden die ganzen Klone aufbewahrt und dürfen eben nicht raus und die andere, also ihre Kopie sozusagen, fährt nach oben da, in die obere Welt und ich glaube, genau, diese ganzen Science-Fiction-Pop-mäßigen Gedanken, die fließen da halt mit ein. Und was auch halt so spannend war an diesen vier Begriffen, sind halt einfach, der Mensch denkt gerne in zwei Dimensionen oder in drei Dimensionen, das sind vier Begriffe und mit jedem Begriff wird diese Kette nochmal voll irgendwo anders hingelenkt. Das ist so Devils, okay, Devils Diamond, aha, Devils Diamond Memory, aha, und Devils Diamond Memory Collection, was genau bedeutet das? Und man kann es auch rückwärts lesen und genau, das sagt sehr viel darüber aus, wie wir gerne hätten, dass mit diesem Album umgegangen wird, nämlich dass man sehr sorgsam diese ganzen Teile irgendwie, wenn man Lust hat, sich zu Gemüte führt und so einfach sich anregen lässt, davon drüber nachzudenken. Wie du das ja genau schon getan hast. Ich meine, sowas ist immer das Spannendste, wenn man sich irgendwas ausdenkt und dann merkt man, dass andere Menschen mit ihrer Fantasie und ihrem Verstand sich einbringen und dann eine Interpretation davon herstellen. Das ist ja genau das, was man sich wünscht eigentlich, wenn man versucht.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Reihenfolge der Songs genauso sein muss und genauso geplant ist und dass es auch irgendwie aufeinander aufbaut. Und ihr habt da sowas wie Trenner drin, also Transmissions 1 und 2. Ich weiß nicht, ob man das als Trenner lesen kann. Der erste ist auf jeden Fall rein instrumentell. Und auch so ein bisschen dann vom Sound noch, das ist so ein bisschen dieses typisch elektronisch-dystopische, ne? So ein bisschen bedrohlich und wo geht die Reise hin? Ich fragte mich, warum an diesen Stellen die Trenner und die sind vor allem nur von einem, also die trennen quasi, da ist nur ein anderer Song dazwischen. So, ich hätte jetzt die Trenner eher mathematisch nach dem ersten Drittel und dem zweiten Drittel erwartet und die kommen so dicht. Warum?
Ich glaube, das hatte in erster Linie musikalische Gründe. Weniger inhaltliche, oder würde ich mal sagen. Also, dass es uns darum ging, einen guten musikalischen Fluss auch zwischen den Stücken irgendwie herzustellen. Und da haben wir irgendwie ziemlich lang dran rumgeschoben und sind dann irgendwann auf die Variante gekommen. Also, wir mögen diese Interlude-Sachen total gern und haben das auf zumindest dem ersten Album, auf dem zweiten weiß ich gerade gar nicht, ob wir das da auch gemacht haben, aber zumindest bei anderen Projekten machen wir das auch immer wieder. Also, wir mögen so kleine Zwischenminiaturen auf jeden Fall sehr gerne und Stimmungswechsel und so.
Das heißt, da wird dann auch was Neues eingeläutet im Prinzip, neues Kapitel oder sowas?
Ja, oder auch nochmal eine ganz andere Ebene irgendwie gezeigt, irgendwie in dem der Rest eigentlich stattfindet und so. Also das ist ja bei den Stücken, die dann so extrem, also vor allen Dingen das erste ja so extrem düster ist, stellt es plötzlich nochmal so einen anderen Bezugsrahmen her für die ersten Stücke.
Ja, vielleicht dann so ganz zum Schluss das letzte Stück, Universe Keeps Places, da schwebt ja nochmal so eine Hoffnung mit rein, oder? Also selbst wenn wir hier auf der Erde fertig sind, das Universum ist unendlich und wir vielleicht auch und irgendwo wird es einen Ort für uns geben. Und insofern, ja, ist es ja auch nicht so dramatisch, wenn wir es hier nicht überleben.
Ja, beziehungsweise vielleicht. Also es geht natürlich, ich glaube, die ganze Platte hat so ein bisschen was Comic-mäßiges. Und der Song, der das am deutlichsten hat vielleicht, ist wirklich dieser Universe Keeps Places, weil es auch auf so eine naive Art und Weise diesen Fortschrittsglauben der Menschen oder vieler Menschen, ich will nicht sagen persifliert, aber schon so ein bisschen humoristisch anleuchtet oder sowas. Auch, dass dann am Ende halt einfach, dann singt es ein Mensch und am Ende singt es so eine Roboterstimme und sowas. Das ist uns ging es schon auch darum, dass man so ein weiteres Feld an musikalischen Ideen und dem Umgang mit Musik irgendwie abdeckt. Und der ist auf jeden Fall so ein positives Winken ins All. Aber ich glaube, dass es auch an vielen anderen Stellen sehr, sehr, sehr lustige Passagen gibt. Dann auch immer so Hörspielsequenzen, dass sich dann so bestimmte, in Anführungszeichen, so fiktive Expertinnen zu bestimmten Themen äußern oder sowas. Gibt es jetzt zwei Songs auch oder drei eigentlich, in denen das passiert. Und genau, ich glaube auch, dass diese Verwandlung zum Fisch, also von Naked Rain, ist ja eigentlich eine voll schöne Vorstellung, dass man halt sagt, okay, wenn Wenn der Fisch das Symbol ist des Unterbewusstes, des Unbewussten oder des Unterbewusstseins, dann wäre es ja vielleicht auch mal schön, wenn der Mensch sich mit diesem Unterbewusstsein verbinden könnte. Dann funktioniert es über so einen Symbolismus vielleicht, dass sich so eine unbekannte Erzählerin irgendwie verwandelt in einen Fisch, so angelehnt an natürlich Kafka oder eben auch.
Und dann kann ich ja auch im Ozean, im Seelenozean rumschwimmen als Fisch.
Genau. Also ich glaube, es ist schon auch so eine sehr, also zwar subtile, aber sehr deutliche, also so eine Humorebene an verschiedenen Stellen. Das finde ich schon, oder finden wir schon anwesend, auch beispielsweise die Blockflöten zeigen das ganz gut. Man hätte halt auch Streicher verwenden können, aber das wäre halt dann gleich so, es wäre dann gleich so, ich weiß nicht, so groß oder so amtlich oder sowas gewesen. Und uns ging es ja eher darum, dass man echt so eine seltsam entrückte Erzählung macht, die eventuell gar nicht von Menschen vorgenommen wird, sondern von so einem Zwischenmedium oder sowas. Und genau, dass es ein schönes Outro gibt, das Lust macht auf die nächsten Jahre der Menschheitsgeschichte. Das war auf jeden Fall auch sehr früh so geplant und hat aber erst sehr spät dann so hingehauen.
Naja, und dann kommt am Ende ja der Roboter ins Spiel, oder? Der so ein bisschen die Klinke in die Hand nimmt. Also ich stellte mir das so vor, dass ich bin zwar der letzte Mensch auf der Erde, aber es ist nicht so dramatisch, weil ich werde ja abgelöst. Also da kommt dann so die Next Generation quasi oder die anderen Wesen. Dann kann ich in Ruhe gehen. Ich muss nicht das Licht ausmachen, das macht jemand anderes. Weil, also das wäre tatsächlich jetzt schon für mich eine beängstigende Vorstellung. Als Einzige oder als Letzte tatsächlich auf der Welt zu sein.
Aber es würde dann wahrscheinlich auch immer Musik geben, weil KI übernimmt ja dann auch irgendwann mal das Komponieren für den Menschen, an dem sich's an Algorithmen bedient, die irgendwie die gesamte Musikkultur der Menschheit dann irgendwie übernimmt. Also kann es ja nur spannend werden dann mit der Musik.
Aber dann kann es ja sein, dass ich jetzt gerade auch schon der letzte Mensch auf der Erde bin und ihr alle KI seid. Ne? Oder umgekehrt. Ha, wir werden es nie rausfinden.
Stimmt.
Da sind wir wieder bei Elon Musk, oder?
Also ich glaube, das ist genau der Grund, wieso man sich mit diesen Entwicklungen beschäftigen sollte, weil ich glaube, so die Geschichte der Erforschung oder Nutzbarmachung der Atomenergie zeigt ja, was es für hässliche Konsequenzen haben kann, wenn nur bestimmte Menschen oder bestimmte Menschengruppen sich mit Entwicklungen beschäftigen. Und ich glaube, dass die Platte ist auf jeden Fall auch so auf so einer anderen Ebene eine Einladung dazu, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also so, wie funktioniert digitale Gesetzgebung beispielsweise? Wie geht man in der EU oder in Deutschland oder wo auch immer mit diesen Forschungsbereichen um? In Biotechnologie, was weiß ich, Klonen und diese ganzen Bereiche. Das ist ein sehr, sehr großes Feld. Und ich glaube, ich weiß nicht, Menschen wurden ja auch nicht durch Pferde ersetzt oder durch Flugzeuge oder durch Autos, Gott sei Dank. Glücklicherweise. Deswegen kann es auch sein, dass es einfach, glaube ich, in meiner Vorstellung gibt es einfach ein gutes Zusammenleben. Ich glaube, dass diese Biotechnologie gibt irgendwann die Möglichkeit, dass man sozusagen mit so natürlichen Materialien im Endeffekt programmiert und das wird dann auch so das andere oder das Robotige wird es dadurch sehr stark verändern. Deswegen ist für mich diese Roboterstimme am Ende, die ist eher so ein Augenzwinkern. Also so wird es auf keinen Fall sein. Also ich glaube nicht, dass irgendwann nur noch ETs diesen Planeten bewohnen oder Wall-Es oder so. Oder Terminators auch. Ich glaube, dass die Zukunft, da bin ich eher bei so jemandem wie Donna Haraway, die halt sagt so, hey, eine Echsenhaut, also eine integrierte Echsenhaut für den Menschen ist schon krass, aber andererseits, wir sind Affen. Also vielleicht ist es auch gar nicht so krass. Wir haben immer uns irgendwie hier versucht, Dinge zunutze zu machen und vielleicht ist das jetzt einfach die nächste Ebene. Aber alle müssen halt, glaube ich, zusammenhelfen, dass es halt nicht so nur diese dystopischen, kriegerischen Szenarien gibt, sondern dass es zumindest auch die gute andere Seite geben kann.
Ja, Aloha Input, vielen, vielen Dank euch. Also ich finde, es ist echt ein sauschönes, gutes Album geworden. Sehr tief und aber auch komplex, abwechslungsreich. Macht Spaß anzuhören und ich glaube, dass es sich lohnt, das Album dann auch wirklich mehrmals zu hören und dass man dann auch immer neue, ja, Dinge nochmal entdeckt und erkennt in diesem ganzen, mit diesen ganzen Fragen, mit denen ihr uns da rausschickt. Vielen lieben Dank.
Cool, danke sehr. Danke auch, dass ihr die Songs so viel spielt. Das hat uns sehr gefreut.
Gerne.
Oder freut uns
gerne.
sehr.
Gute Musik spielen wir immer gerne.